Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Der Kaukasus liegt an der Peripherie Russlands. In der russischsprachigen Literatur aber nimmt er einen zentralen Platz ein. Dort gilt er als Ort der Schönheit, der kulturellen Verwurzelung sowie der physischen und geistigen Freiheit. Manchmal erscheint der Kaukasus auch als Sinnbild kultureller Reinheit, als Ort schöpferischer Inspiration und als Grenzraum zwischen dem eigenen und dem Fremden. Eine neue Literatur in den Ländern des Kaukasus knüpft an diese alte Topoi an und bricht doch zugleich mit ihnen. Tausend und eine Geschichten. Der Kaukasus in der russischsprachigen Literatur von Puschkin bis heute, heißt das Feature von Olga Hochweiß.
Prolog. Die Geschichtenerzähler.
Das Kaukasusbild der klassischen russischen Literatur nimmt zweifellos Einfluss auf jeden neuen Text, der vom Kaukasus handelt. Denn Sprache funktioniert auf diese Weise. Sie basiert auf dem literarischen Kanon. Mein Roman hat den kanonisierten Werken nicht etwa den Kampf angesagt, sondern versucht, sie alle behutsam und hoffentlich auch fruchtbringend in sich aufzunehmen.
Der Schriftsteller Alexander Ilitschewski, geboren und aufgewachsen in Aserbaidschan, dem Schauplatz seines Romans Der Perser.
In Moskau scheint mir das Herz meiner eigentlichen Heimat zu schlagen. Das alte Imperium existiert noch als Phantom. Sein Rumpf leidet an Phantomschmerzen. Der Schmerz ist beiderseitig. Auch die von der Geschichte rüde gekappten Kolonien sehnen sich nach der früheren Ganzheit zurück.
Dem Moskauer Publikum gefiel die Vorstellung, dass da irgendwo ein unrasierter Bergbewohner im Wald sitzt, diese Werke schreibt und sie dann losschickt. Als dann die Wahrheit ans Licht kam, war da eine gewisse Enttäuschung zu spüren, dass es sich bei mir nicht um einen männlichen Autor handelt und auch nicht um ein autodidaktisches Naturtalent.
Die Schriftstellerin Alisa Ganieva, geboren in Moskau, aufgewachsen in Dagestan.
Dort, wo der Terek mächtig strömt, eine Tscherkessin ich erblickt. Des Mädchens Aug mein Herz bestrickt, deklamierte Juri. Fast erraten, könnte man sagen. Ich winkte ab. Das ist in etwa die Gegend, aus der ich komme. Und ich habe im Kaukasus gekämpft. Ich wurde sogar verwundet, äußerte Juri im gleichen affektierten Ton. Das war in den 90ern. Sie werden es nicht glauben. Ich war russischer Offizier, doch ich sympathisierte mit den Gebirgsbewohnern, mit ihrer Freiheitsliebe. Anscheinend verwechseln sie die 90er mit dem 19. Jahrhundert, lachte ich.
Eine Szene aus dem Roman Eine Liebe im Kaukasus von Alisa Ganieva. Die Ich-Erzählerin Patja kennt wenige der Gäste auf einer Party in der Nähe von Moskau. Auch Juri nicht, den früheren Soldaten, der sie mit 200 Jahre alten Versen anspricht. Es sind Zeilen aus dem Gedicht Die Tscherkessin von Michail Lermontow. Alisa Ganieva.
Literatur hat die Wirkung eines gewaltigen Impfstoffs. Trotz der Kaukasusphobie, die in den 90er Jahren wirklich nachhaltig die Propaganda auf den Bildschirmen bestimmt hat, trotz der Abtrennung der Völker aus der ehemaligen Sowjetunion, hatten wir andererseits doch alle in der Schule Puschkins Gefangenen im Kaukasus gelesen. Oder Hadji Murat. Oder die Gedichte von Lermontow. So setzte sich im russischen Bewusstsein dieses Bild vom Kaukasus als einem Territorium der Freiheit fest. Die gegensätzlichen Vorstellungen und Bilder haben sich überlagert und vermischt. Ich habe oft begeisterte Kommentare über den Kaukasus gehört und idealisierende Worte über die Kaukasier. Aber buchstäblich im nächsten Atemzug begann die Beschimpfung. Zumindest sprach aus solchen Worten oft ein sehr oberflächliches Verständnis vom Kaukasus.
Kapitel 1: Russlands Entdeckung des Kaukasus. Geschichten politischer und literarischer Eroberungen.
Über eine Länge von mehr als 1000 Kilometern erstreckt sich der große Kaukasus zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Das Hochgebirge ist ein natürlicher Grenzraum an der Peripherie Russlands, der ab dem 18. Jahrhundert ins Zentrum russischer Eroberungspolitik rückt. Anders sind zunächst strategische Interessen. Zur Sicherung von Handelswegen nach Persien entstehen entlang der Flüsse Terek und Kuban Festungen und Kosakensiedlungen. Den Südkaukasus mit Georgien macht Russland schon Ende des 18. Jahrhunderts zum Vorposten für die Eroberung der Regionen im weit widerständigeren Norden. Aus den Kolonien der Zarenzeit werden im 20. Jahrhundert Sowjetrepubliken. Heute noch steht der Nordkaukasus unter russischer Kontrolle. Der Süden mit Aserbaidschan, Armenien und Georgien ist seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig. Rund 50 verschiedene Ethnien leben im Nord- und Südkaukasus. Menschen unterschiedlichster Kulturen, Religionen und Sprachen.
Kaukasus ist in der Tat ein sehr heterogener Raum. Man denkt heute kaum darüber nach, dass es im Grunde genommen eine russische imperiale Kreation ist. Über den Kaukasus als einen einheitlichen politischen Raum war davon kaum die Rede. Überhaupt über den Kaukasus als einen politischen Raum. Es war vielmehr ein Berg, zwar ein großer, aber viele hundert Jahre war Kaukasus Inbegriff einer Grenze. Manchmal sogar für die antiken Historiker oder auch für die persischen Historiker einer Grenze der Welt.
Der georgische Kulturwissenschaftler Saal Andronikashvili.
Und das war auch nicht viel anders, wenn man eben vom Norden aus Russland kam. Kaukasus, also der Berg, war für sie zunächst eine Grenze. Und hinter dieser Grenze waren auch Länder, unter anderem auch Georgien oder armenische Länder. Aserbaidschan gab es damals in der Form noch nicht. Es gab einige muslimische Fürstentümer und eben sehr starke Dominanz von Iran. Und als die Russen eben an diesem Berg angekommen sind, das war für sie, jenseits dieses Berges, fing eine sehr neue Welt an. Und zwar sowohl für die Politik als auch vor allem für die Schriftsteller, die in den Kaukasus gekommen sind. Ihnen, vor allem den russischen Romantikern, Puschkin, Lermontow, Bestuschew-Marlinski, haben wir zu verdanken, dass Kaukasus heute noch, zumindest für die russische Selbstwahrnehmung, ein äußerst wichtiger Raum, ein sehr affektiv geladener Raum bleibt.
Der Berge ferne Firne ziehen nur seine Blicke an. Ob rot im Sonnenglanze sie erglühen, ob sie von Wettern schwarz umdroht. Gleich Thronsesseln aus Schnee aufstreben, im blauen Äther regungslos. Wie starre Wolkenbänke schweben, Bildwerke sind's, gigantisch groß. Zweiköpfig, krönend ihre Kette, ragt der Elbrus voll Majestät, ewigen Eises Urweltstätte, von grellem Himmelslicht umweht.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lesen die Zeitgenossen Puschkins Erzählung in Versform »Der Gefangene im Kaukasus« auch als ethnografischen Bericht. Beschrieben werden Flora und Fauna, Lebensgewohnheiten und kulturelle Bräuche der Menschen im nordwestlichen Kaukasus. Puschkin erkundete die Region gemeinsam mit Freunden auf Reisen von Südrussland aus. Dorthin ist er 1820 für 4 Jahre verbannt worden, wegen politischer Gedichte und satirischer Epigramme auf Personen im Umfeld des Zaren. Im südrussischen Kischinjow verfasst Puschkin nach seinen Reisen das Poem über einen Russen, der wie einst der von Zeus bestrafte Prometheus im Kaukasus in Gefangenschaft gerät und dort eine neue Form der Freiheit ersehnt.
Bis er erkannt sein Vaterland, hat er genug Verrat erfahren. Von Menschen, die ihm Freund einst waren, mit denen Liebe ihn verband. Er war es leid, noch länger ihnen, als Opfer von Geschäftigkeit, feindseliger Verlogenheit, dumm dreister Nachrede zu dienen. Der Heimat kehrte er den Rücken und floh hierher. In der Naturbeschreibung der Bergwelt sah er einzig nur, der Freiheit Hort ihn zu beglücken. Nach Freiheit rief er lang genug, hier wollt er sie nun gewinnen. Der Dichtkunsttraum, der Liebe trug, war längst verbannt aus seinen Sinnen.
Musik Puschkins Gefangener im Kaukasus verschmäht die Liebe einer jungen Tscherkessin. Doch sie verhilft ihm zur Flucht und nimmt sich das Leben. Der Russe kehrt zurück in die von Bajonetten markierte Heimat, in das autokratische Zarenregime, das den Großteil der Bevölkerung in der Leibeigenschaft versklavt. Saal Andrunikaschwili.
Für Puschkin fing jenseits der Kaukasus ein Unbekanntes, und das hieß damals für ihn, aber auch für andere, ein freier Raum. Also dieses Unbekannte, dieses Fremde hatte ein Versprechen der Freiheit, obwohl diese Freiheit natürlich nicht gefunden werden sollte. Ne? Es gibt so einen Topos des Gefangenen im Kaukasus. Kaukasus ist ein Raum, ein ambivalenter Raum, der gleichzeitig ein Raum der Knechtschaft, des Gefangenseins, aber auch wiederum der Raum der Freiheit sein kann. Die beiden Figuren der Gefangenschaft und der Freiheit sind miteinander verbunden. Atopos ist dieser unerreichbare Raum der Freiheit. Das ist der Raum, der sich immer weiter verschiebt. Man versucht, diesen Raum zu erreichen, aber man erreicht ihn nicht. Davon ist dann die russische Romantik mehr oder weniger voll.
4 Jahre nach der Niederschlagung des Dekabristenaufstands zieht es Puschkin 1829 erneut in den Kaukasus. Er reist mit einer Karawane, später allein zu Pferd über die georgische Heerstraße nach Armenien, wo einer der zahlreichen russisch-türkischen Kriege jener Zeit tobt. Während Puschkin im Epilog des Gefangenen im Kaukasus die Eroberung der kaukasischen Stämme noch glorifizierte, schildert er nun, 9 Jahre später, in seinen Aufzeichnungen die Reise nach Asrum während des Feldzugs im Jahr 1829, die Folgen der rücksichtslosen russischen Kolonisierung mit geradezu dissidentischer Geste.
Die Tscherkessen hassen uns. Wir haben sie von ihren fetten Weiden verdrängt. Ihre Aule sind zerstört, ganze Stämme vernichtet.
Neben Begegnungen mit dem russischen Militär, mit dem georgischen Wein und Erlebnissen in einem exotischen Harem beschreibt Puschkin einen Kaukasus, der von den Russen in Schutt und Asche gelegt worden ist. Selbst die Literatur liegt buchstäblich am Boden. Unterwegs nach Arsrum entdeckt der Dichter eine verschmierte Abschrift seines Gefangenen im Kaukasus. Das Frühwerk findet wenig Gnade vor seinen Augen. Puschkin hält es für schwach, jünglingshaft, unvollständig. Nicht nur die politische, auch die kulturell-literarische Einverleibung der Region durch Russland und durch den berühmtesten russischen Schriftsteller ist gescheitert. Puschkin wird nicht mehr in den Kaukasus zurückkehren. 1837 stirbt Alexander Puschkin an den Folgen eines Duells in St. Petersburg. Einer seiner größten Verehrer, der 22-jährige Dichter Michail Lermontow, macht in einem zornigen Gedicht die Intrigen am Zarenhof dafür mitverantwortlich. Er wird zur Strafe in ein Militärregiment im Kaukasus verbannt und findet dort sein Lebensthema. Bis zum eigenen Tod durch ein Duell 1841 schreibt er immer wieder über den Kaukasus.
Lermontows Position ist schon sehr viel anders, auch in der Hinsicht, als er den Kaukasus als heimisch imaginiert. Er versucht, sich im Kaukasus zu verwurzeln. Ich denke jetzt vor allem an Tsiri. Auch so eine atopische Figur ist eine ortlose Figur, ist eine Figur, die entwurzelt wurde und nicht mehr verwurzelt werden kann. Das ist auch so eine Figur für Lermontow selbst, der auch selbst ein imperialer Entwurzelter ist. Also einer, der sich sozusagen mit diesem politischen Projekt des Imperiums nicht mehr ganz identifizieren kann. Ebenfalls ein politischer Dissident natürlich. Der im Kaukasus ebenfalls nach einer Erneuerung sucht, aber anders als Puschkin ist dieser Raum bereits auch ein Todesraum. Dieses Versprechen der Freiheit kann nicht mehr eingelöst werden und seine Figuren sterben.
Der von Saal Andrunikaschwili erwähnte Mtsiri, georgisch für Novize, ist der Protagonist des Poems von Lermontow aus dem Jahre 1840. Mtsiri ist ein Gefangener im Kaukasus unter umgekehrten Vorzeichen. Ein kaukasischer Junge, der in die Gefangenschaft eines russischen Generals gerät und in einem georgischen Kloster von Mönchen gesund gepflegt wird, dann aber aus Freiheitsliebe flieht und stirbt. Der Kaukasus erscheint als verlorenes Paradies. Er wird betrauert, sein Gedenken aber zugleich durch die Literatur bewahrt. Auch im Werk von Lew Tolstoi. Im hohen Alter kehrt er zu eigenen jugendlichen Kaukasus-Erfahrungen zurück.
Der Distelbusch bestand aus drei Stauden. Er stand wie einer, dem man ein Stück Fleisch vom Leib gerissen, dem man die Eingeweide herausgezerrt, die Hand abgehauen und das Auge ausgestochen hat. Aber er steht. Er steht. Er ergibt sich nicht dem Menschen, der ringsum alle seine Brüder zu Boden gestreckt hat. Welche Energie, dachte ich. Alles hat der Mensch besiegt, Millionen von Pflanzen vernichtet. Aber diese eine hier ergibt sich nicht. Und mir fiel eine Geschichte aus der Zeit der Kaukasuskämpfe ein, die ich teils selbst erlebt, teils von Augenzeugen gehört und teils ergänzend in meiner Fantasie geformt habe.
Als junger Offizier verbrachte Lew Tolstoi die frühen 1850er Jahre im Kaukasus, den er das wilde Land nennt und liebt, wie er bei seiner Versetzung notiert. Jahrzehnte später kehrt er literarisch zurück. In der Novelle Hatschimurat, seinem Alterswerk, an dem er viele Jahre schreibt und das wegen der kritischen Darstellung des Zarenregimes erst 1912 posthum erscheinen kann. Erzählt wird die Geschichte einer historischen Figur, des awarischen Kriegsführers Hatschimurat, der 1851 zu den Russen überläuft, um einem anderen legendären Anführer, seinem Feind Jamil, zu schaden. Hatschimurat wechselt erneut die Seiten und flieht vor den Russen. Als junger Mann hatte Tolstoi das Verhalten Hatschimurats noch niederträchtig genannt. Ein halbes Jahrhundert später zeichnet er ihn als einen noch im Tode aufrechten Kaukasier.
Ein paar Milizleute warfen sich mit triumphierendem Geschrei auf den zusammengebrochenen Körper. Aber das, was sie für einen toten Körper gehalten hatten, bewegte sich plötzlich. Zuerst erhob sich der blutige, glatt rasierte Kopf, von dem die Lammfellmütze herabgeglitten war. Dann erhob sich der Körper. Und endlich richtete sich Hatschimurat, mit den Armen einen Baumstamm umklammernd, zu seiner ganzen Größe empor. Die grauenhafte Größe dieses Anblicks zwang alle Herbeieilenden, stehen zu bleiben. Aber da ging plötzlich ein Beben über ihn hin. Er ließ den Baum los, stürzte in seiner ganzen Länge wie eine von der Sense getroffene Distel vornüber auf das Gesicht und rührte sich nicht mehr.
Hatschimurat in gewissem Sinne ist auch sozusagen dieser freiheitsstrebende Held, der zwischen Jamil und zwischen dem russischen Zaren steht und versucht da sozusagen seine eigene Souveränität frei zu schaufeln und eben wie diese Distel dann am Ende noch am Leben klammert. Die Distel selbst ist eine sehr wichtige Metapher für den Kaukasus, also nicht die Distel, sondern die Pflanze überhaupt, weil das eben diese Autochthonie, diese Verwurzelheit zum Ausdruck bringt. Ich meine, die Erzählungen wiederum, die Abholzung, die zeigen ja, dass dieses verwurzelte Einheimische entfernt wird, um anderen Menschen den Raum frei zu machen. Das ist sozusagen auch auf diese Art und Weise die Aneignung des Raumes und das ist auch in der Figur Hatschimurats zu sehen. Hatschimurat generell ist sozusagen antiromantisch in dem Sinne, dass die Klischees, also die Klischees, mit denen Romantik gearbeitet hat, ziemlich konsequent untergraben werden.
Kapitel 2. Postsowjetische Realitäten. Geschichten aus Krieg und Alltag im Nordkaukasus.
150 Jahre nach Puschkin und Lermontow, ein Jahrhundert nach Tolstois Hatschimurat, dient der Kaukasus kaum mehr als Projektionsfläche für Freiheit, Heimat oder Autochthonie. 1994 beginnt der erste Tschetschenienkrieg. Erneut ein politischer Auslöser für die literarische Beschäftigung mit dem Kaukasus, die in den 1990ern und zu Beginn der 2000er Jahre zahlreich und vielfältig ausfällt. Vertreter des neuen Realismus wie Arkadi Babchenko, Alexander Karasjov oder Sachar Prilepin haben im Kaukasus gekämpft und literarische Werke über ihre Kriegserlebnisse verfasst. Алиса Ганиева.
Die Wahrnehmung des Kaukasus in den 90er Jahren war natürlich eine radikal andere. Auch wenn die Situation scheinbar ähnlich war. Ein Teil des Kaukasus strebte die Unabhängigkeit an. Erneut führte das Imperium Krieg gegen die Kolonien. Doch Ende des 20. Jahrhunderts funktionierten die Informationswege durch die neuen Technologien völlig anders. Das war nicht mehr die Epoche der Romantik, sondern eine Zeit voller Pragmatismus, Zynismus, reich an postmodernem Spott. Und so verkörperten die Kaukasier nicht mehr idealisierte, freiheitsliebende Kämpfer, sondern galten nur noch als Banditen.
Hohe Wellen schlägt 1995, mitten im ersten Tschetschenienkrieg, die Erzählung »Der kaukasische Gefangene« von Wladimir Makanin, 1937 in Orsk geboren und Träger bedeutender russischer Literaturpreise. In Makanins Geschichte nehmen zwei Russen einen jungen Tschetschenen gefangen, den sie im Austausch für einen Passierschein zu einem Stützpunkt bringen wollen. Doch das vertraute Freund-Feind-Schema des Kriegs funktioniert nicht mehr. Einer der beiden Russen, Rubachin, entwickelt Zuneigung zu dem 17-Jährigen.
Ihm wurde plötzlich klar, was ihn an dem gefangenen Rebellen so irritierte. Der junge Mann war sehr schön. Röte schoss ihm ins Gesicht und auf die Jochbeine, wodurch noch deutlicher wurde, wie schön er war. Das schulterlange dunkle Haar bildete ein Oval. Mundfalte, feine gerade Nase. Die braunen Augen fesselten den Blick besonders. Sie waren groß, weitstehend und schielten leicht. Rubachin war nur ein einfacher Soldat, er war gegen menschliche Schönheit als solche nicht gefeit. Und wieder beschlich ihn ein neues, unbekanntes Gefühl.
Schönheit und erst recht homoerotische Gefühle haben im Krieg keinen Platz. In Makanins »Der kaukasische Gefangene« ist beides verstörend und muss beseitigt werden. Als sich tschetschenische Kämpfer dem Versteck der beiden Russen und ihres Gefangenen nähern, erwürgt Rubachin den Jüngling ohne jegliches Zaudern.
Die romantische, wildsche Geste sozusagen. Ja, let each man kill the things he loves. Die ganze Zeit hört er ja dieses Rauschen der Schönheit, die mit den Bergen zu tun haben. Und dann am Ende ist es, warum er diese Berge nie verlassen hat. Ja, er hatte es so oft vor, aber konnte es nicht. Weil, ja, war das die Schönheit? Also stellt sich, das sind die Fragen, das sind keine Antworten. Aber zumindest die Fragen suggerieren, dass es hier an diesem konkreten Ort, und da sind wir schon sozusagen mitten in diesem geopoetischen Raum, etwas gibt, was es vielleicht anderen Orts, vor allem zu Hause, nicht mehr zu spüren gibt. Das ist nicht dieses Adrenalin des Schießens und Tötens, ja. Das vielleicht auch, aber das ist dieser Ruf der Schönheit, der in jedem Moment, trotz Todesgefahr dieses Krieges, zu spüren ist.
Makanin bleibt nicht nur mit dem Titel seiner Erzählung, der kaukasische Gefangene, im Fahrwasser der romantischen Tradition. Deutlich nimmt er mit dem Grundmotiv der Schönheit Bezug auf einen Kaukasus-Topos des 19. Jahrhunderts. Doch die Eroberung des fremden Raums wird nicht mehr in Frage gestellt oder gar betrauert. Der Krieg in Tschetschenien erscheint als eine resigniert akzeptierte Notwendigkeit. Die Tschetschenienkriege haben die Kindheit und Jugend von Alisa Ganieva geprägt. Geboren wurde die Journalistin und Schriftstellerin Mitte der 80er Jahre in Moskau, als ihre Eltern dort promovierten. Mit dem Kleinkind kehrten sie zurück in ihre Heimat Dagestan, wo Alisa Ganieva bis zu ihrem 17. Lebensjahr in einer awarischen Familie aufwuchs. 2003 ging sie zum Studium nach Moskau, bestand die Aufnahmeprüfung am renommierten Gorki-Literaturinstitut und schrieb erste literarische Texte über das Leben in Dagestan, einem Land mit nur 3 Millionen Einwohnern, aber mit 3 Dutzend Ethnien und Sprachen.
Es ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Vorfahren lebten. Und es ist ein Raum, der mir literarisch sehr fruchtbar erscheint. Es war immer üblich, über diese Region zu schreiben, allerdings immer aus der Sicht des dort kämpfenden Soldaten. Aber den friedlichen Kaukasus, den Alltag der Menschen dort, kannte niemand. Obwohl Dagestan ein Teil Russlands ist. Die Leser in Moskau, Ryazan oder Wladiwostok können sich nicht vorstellen, wie die Menschen dort leben. Sie glauben, das seien alles Muslime und Terroristen, Leute, die schlecht Russisch sprechen und auf Märkten Handel treiben. Wenn es ein positives Bild gibt, dann ist es das des Abenteurers. Die schöne Tscherkessin, das Schaschlik, die Gastfreundschaft. Alles anekdotische Vorstellungen, die nicht im geringsten der Vielfalt, aber auch den Schwierigkeiten des dortigen Lebens entsprechen.
An der großen Kreuzung, wo normalerweise Milizionäre mit ihren MPs herumlungerten, Sonnenblumenkerne kauten und langsam vorbeischlendernde Modelschönheiten belästigten, herrschte ohrenbetäubender Lärm. Aus einem Jeep dröhnte irrsinnig laut lokaler Pop. Nackte Füße schauten heraus. Finger schnipsten. Am Straßenrand dösten alte Frauen, dicke und dünne, neben Säcken mit gerösteten Sonnenblumen und Kürbiskern. Und aus den wäscheverhängten Innenhöfen tönten die Rufe verschiedener Stimmen. Mit vereinten Kräften bemühten sich Häuser und aufgetürmte Müllberge, den Bürgersteig zu verschlingen. Hier hatte man einen Hof direkt bis zur Fahrbahn eingezäunt, dort ein Trafohäuschen und einen Baum eingeschlossen. Dort wiederum auf einem Fußbreit Erde einen sechsstöckigen Turmbau hochgezogen. Als hätten sie vergessen, dass sie sich in der Horizontale ausbreiten konnten, klebten die Häuser wie in den Bergen aneinander.
Dalgat, der jugendliche Protagonist in Alisa Ganijevas Erzählung Salam Tibir Dalgat, zu Deutsch Ich grüße dich, Dalgat, spaziert durch die dagestanische Hauptstadt Machatschkala und begegnet in den Bekannten und Fremden einer Gesellschaft voller Extreme. Ethnisch und sprachlich heterogen, gleichermaßen geprägt von sowjetischer Umsiedlungspolitik einerseits und jahrhundertealten Sozialstrukturen der Bergvölker andererseits. Globalisiertes Konsumverhalten steht neben patriarchalen Strukturen. Alte Konventionen stoßen auf neuen Fundamentalismus.
Draußen fiel er wieder in Lethargie. Er musste an das religiöse Abendprogramm denken, das von einem unkultivierten, stammelnden Alim geleitet wurde, der einen geistlichen Rang bekleidete. Den jungen Mufti, der klug und gebildet gewesen war, hatten sie umgebracht. In dem Programm ging es um Dschinnen und Suren, darum, was man darf und was nicht. Leute riefen im Studio an. Ein Mann fragte, ob es statthaft wäre, sich beim Schlafengehen mit dem Rücken zum Koran zu legen. Ein junges Mädchen wollte wissen, in welcher Farbe man sich nach der Scharia die Nägel lackieren durfte.
Ich grüße dich, Dalgat, von Alisa Ganijeva, 2009 unter einem männlichen Pseudonym bei dem Moskauer Literaturwettbewerb Große Prosa eingereicht, erhielt den Debütpreis. Das Interesse an dem Verfasser wuchs, je länger er sich verborgen hielt. Ganijeva trieb die Mystifizierung durch erfundene Details und falsche Fotos weiter, bis sie ihre Autorenschaft zugab und erleben musste, wie sich die Reaktionen grundlegend änderten.
Die Einstellung der Kaukasier wurde negativer, nach dem Motto, wie kommt eine Frau dazu, sowas zu schreiben, über das Leben auf der Straße, über diese brutale männliche Welt, nach dem Motto, die hat darin nichts verloren, wenn sie aus einer guten Familie kommt. Mein Text beschreibt ja diesen männlichen Raum, der tabuisiert ist, in dem es Straßenkämpfe gibt, Auseinandersetzungen, Streit um die Religion. Das Moskauer Publikum dagegen möchte eigentlich bis heute den Kaukasus weiter als einen exotischen Literaturraum betrachten. Ich begriff aber, dass ich da ein wichtiges Themenfeld berührt hatte, eines, das groß und tief ist, mit vielen Schattierungen. Und daraus entstand ein starker künstlerischer Drang, nicht etwa nur, weil ich von dort stamme und nicht nur, weil ich all diese Stereotype über den Kaukasus zerstören wollte, sondern einfach aus einer rein künstlerischen Perspektive heraus. Der Kaukasus ist wie gemacht zur Darstellung ganz verschiedener Perspektiven aufs Leben. Er ist exemplarisch für unterschiedliche Massenbewegungen, für eine Kommunikation, die oft auf Nachrede und auf Gerüchten beruht.
Alisa Ganievas Prosa ist von dieser Polyphonie geprägt. Sie lässt die Menschen ihres Heimatlands in einem vielstimmigen Chor selbst zu Wort kommen. Einem symbolisch aufgeladenen Literaturraum namens Kaukasus setzt sie einen differenzierten Innenblick aus der Gegenwart speziell eines Landes entgegen, der Gegenwart Dagestans.
Da findet etwas anderes statt, ein Versuch, einen anderen Kaukasus zu zeigen. Und das ist ein großer Bruch in der russischsprachigen Literatur über den Kaukasus. Und vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass sie eben selbst aus Dagestan kommt und nicht in dieser romantischen Tradition gefangenen Blick für Dagestan hat.
Alisa Ganievas zweiter Roman, Eine Liebe im Kaukasus, erscheint 2016 in deutscher Übersetzung. Es ist die Geschichte zweier junger Dagestaner, Patja und Marat, die nach Aufenthalten in Moskau in ihre Heimat zurückkehren und von den Eltern mit ihnen unbekannten Partnern verheiratet werden sollen.
In Dagestan heiraten die meisten Frauen nicht aufgrund von Zuneigung zu einer bestimmten Person, sondern einzig und allein, damit sie verheiratet sind. Denn das wird nun mal verlangt, die geforderten Parameter zu erfüllen, zu tun, was sich gehört. Dagegen sind die Ansprüche an die Brautleute nur sehr gering. 2-3 Dinge gibt es zu erfüllen. Da ist es einfacher zu heiraten.
Also nur ein Beispiel. Unsere Verwandte in der Stadt hat ihren Sohn verheiratet. Alle sind zufrieden. Ein Monat geht vorbei. Da trifft sie eine Bekannte, die Gynäkologin ist. Die gratuliert ihr, fragt nach, woher ihre Schwiegertochter kommt, wie sie heißt. Und da stellt sich heraus, dass die Schwiegertochter ihre Patientin ist und zur Hymenrekonstruktion bei ihr war. Meine Verwandte flippt aus, rennt heim und schleift die Schwiegertochter an den Haaren aus dem Haus. Die war auch noch schwanger. Aber das Kind haben unsere Verwandten nicht anerkannt, weil man nicht sicher sein kann, von wem es ist.
Das Schicksal der beiden Protagonisten bettet Alisa Ganieva ein in das Mosaik einer zwischen Tradition und Moderne zerrissenen Gesellschaft. Da ist der Antagonismus zwischen Stadt und Land, das Verhältnis zwischen den Generationen und vor allem die überragende Rolle der Religion. Schon im 7. Jahrhundert verbreitet sich der Islam durch arabische Eroberer in Dagestan. Er ist ein tief verankerter Teil des nationalen Kulturerbes. Noch Ende der 1920er Jahre gab es in Dagestan mit über 2500 Moscheen und einigen hundert Religionsschulen eine so hohe Dichte religiöser Einrichtungen wie nirgendwo sonst in der Sowjetunion. Neben dem sunnitischen Islam haben vor allem sufistische Strömungen das Land jahrhundertelang geprägt. Für Alisa Ganieva spielt der Sufismus eine zentrale Rolle.
Ich schätze ihn vor allem als eine Philosophie, die unterschiedlichste Interpretationen erlaubt. Auch im Hinblick auf die Arbeit am eigenen Inneren des Menschen. Es geht nicht nur um irgendwelche Rituale, denen man sich unterwirft, sondern um etwas Metaphorisches. In meinem Buch sind einige beliebte Symbole aus der sufistischen Dichtung des Mittelalters enthalten. Etwa das Meer oder der Betrunkene. Er ist trunken von der Suche nach Wahrheit, der er sich annähern will, wie etwas Absolutem. Tatsächlich war der Sufismus immer beliebt in Dagestan. Aber in unseren Zeiten ist doch einiges in Vergessenheit geraten, gerade was die hohe sufistische Tradition anbelangt. Sie hat sich vielerorts verwandelt in eine bürokratische Beamtenorganisation. Es gibt die traditionellen und die radikalen Muslime, die ihre eigenen Moscheen betreiben. In meinem Roman tauchen ja die vermeintlich richtigen Muslime auf und verbinden sich mit einer Organisation, die es in Dagestan, aber auch in Baschkirien gibt und die sich wortwörtlich geistige Ausrichtung der Muslime nennt. Die Mitglieder geben sich ein bisschen wie Patriarchen der orthodoxen Kirche. Absurd viele Ungebildete sind darunter. Es gibt da viel Ignoranz, Absurditäten, Mystifikation. Wenn etwa ein angeblicher Prophet in die Stadt gebracht wird, damit ihn die Massen mal berühren können. Auf der anderen Seite sind da die radikalen neuen Muslime, die Salafisten, die sich lustig machen über diese Wunder. All dieser Unsinn spielt ihnen in die Hände und sie behaupten, dass sie gegen alles Mögliche kämpfen. Gegen die Korruption, gegen Prostitution, Machtmissbrauch und Polizeiwillkür.
Es gibt kein Happy End für Patja und Marat. Und doch ist Ganijevas »Eine Liebe im Kaukasus« ein hoffnungsvolles Buch.
Es bildet die Realität ab, eine sehr bunte Realität allerdings. Und nicht alles kommt pessimistisch daher. Vieles ist lustig, sehr kreativ. Dagestan ist wie ein großer Kessel, da steckt viel Potenzial drin, für Gutes wie für Schlechtes. Und es hängt von uns ab, was daraus wird. Auch deshalb bleibt der Schluss meines Romans offen.
Kapitel 3: Sehnsucht nach Weltkultur. Geschichten vom Reisen durch den Südkaukasus.
Anfang der 1930er Jahre nutzt Boris Pasternak mit seiner Lebensgefährtin Sinaida Neuhaus das Angebot des georgischen Dichters Paolo Jaschwili, einige Zeit in dessen Haus in Tiflis zu verbringen. In einem später hinzugefügten Kaukasus-Kapitel seiner Erinnerungen über mich selbst, Versuch einer Autobiografie, hält Pasternak fest:
Der Kaukasus, Georgien, seine Menschen, das Leben und Treiben des Volkes waren für mich damals geradezu eine Offenbarung. Alles erschien mir neu und staunenswert. Jeder weite Durchblick in Tiflis wird durch überhängende dunkle Gesteinsmassen verstellt. Das Leben der Ärmsten, das statt in Häusern sich auf der Straße abspielt, erscheint kühner, weniger selbstbezogen, offener, bunter als im Norden. Das symbolische Wesen aller Bräuche und Volkstraditionen, durchdrungen von jeder Mystik und jenem Messianismus, der die Fantasie belebt, macht wie in Polen jeden zum Dichter.
Der Aufenthalt in Georgien fällt in eine schöpferische Phase im Leben und Werk Pasternaks. Sein Gedichtzyklus »Die zweite Geburt« mit dem Langgedicht »Die Wellen« entsteht. Es spiegelt Eindrücke seiner Reise von Moskau über den Nordkaukasus an die Küsten Georgiens und schreibt fort am Mythos Kaukasus, wie ihn die russischen Romantiker geprägt haben. Der georgische Kulturwissenschaftler Saal Andronikaschwili hat Pasternaks Wellen als ein literarisches Reenactment der Kaukasusreisen von Puschkin und Lermontow analysiert. Pasternaks Verse über die Berge und das Meer feiern das große Weltgebäude Dichtung mit seiner vielfältigen Inspiration aus Literatur und Leben.
Es wächst, wird fest der Druck des Windes, Gestalten wachsen in dem Wehen. Sie wachsen und verhüllt entschwindend, ein Festzug längs der Wellen sie gehen. Sie wenden bei der Brandung Klippen, versinken im Geläut des Schaums und wölbend sich wie eine Lippe, grüßt sie der ferne Himmelssaum.
Man bewegt sich in einem geografischen Raum und man bewegt sich auch im symbolischen Raum. Aber neben diesem geografischen, politischen, symbolischen Raum ist das ein Raum, der eben Erneuerung verspricht. Die Freiheit kann politisch aufgefasst werden, sie kann aber auch metaphysisch aufgefasst werden. Das ist sozusagen Befreiung, sprich Erlösung. Pasternak macht in diesen Wellen Halt an der Grenze, ja, also an der Grenze, die er nicht überqueren kann, und kehrt dann zurück nach Moskau. Also die Grenze bleibt. Die Rückkehr ist nicht nur politisch konnotiert. Es geht nicht unbedingt um eine religiöse Erlösung, sondern um eine poetische Erlösung. Bei Pasternak heißt es auch die zweite Geburt als Dichter, und zwar eben als großgeschriebenen Dichter, ja, also Dichter, der in der Ewigkeit bestehen kann. Und für diese zweite Geburt spielt Georgien eine große Rolle.
Man muss immer reisen und nicht nur nach Armenien oder Tadschikistan. Die größte Auszeichnung eines Künstlers ist es, jene zur Tätigkeit zu veranlassen, die anders denken und fühlen als er.
Ossip Mandelstams Brief aus dem Jahr 1931 beschwört die Vielfalt der Völker in Zeiten von Gleichschaltung und Repression. Nach einem mehr als halbjährigen Aufenthalt 1930 in den Sowjetrepubliken Georgien und Armenien schreibt Mandelstam den Prosaband »Die Reise nach Armenien«. Wieder steht Puschkin Pate mit seinem knapp 100 Jahre zuvor erschienenen Reisebericht. Wie aus der Zeit gefallen, hält Mandelstams schmaler Band die archaische Schönheit des biblischen Armeniens fest, wo Noah mit seiner Arche gelandet sein soll und schon im 3. Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde. Armenien am heiligen Berg Ararat als Urraum von Kultur und Zivilisation ist für Mandelstamm ein Ort zum Atemholen, zur Erholung von politischem Druck. Nach 5 Jahren dichterischen Schweigens bedeutet es auch ein schöpferisches Atemholen. In kurzen lyrischen Textsplittern, schon formal eine Absage an den herrschenden Sozrealismus, schreibt er über uralte armenische Kirchen, über das Lächeln armenischer Bäuerinnen und nicht ohne Hintersinn über die armenische Sprache.
Ich habe die Freude erfahren, die es bedeutet, Laute auszusprechen, die für einen russischen Mund verboten sind. Geheimnisvolle, verfemte und in einer bestimmten Tiefe vielleicht sogar beschämende. Herrliches Wasser siedet in einem blechernen Teekessel und plötzlich wirft man eine Prise wunderbaren Schwarztee hinein. So habe ich die armenische Sprache erlebt.
1934 wurde Ossip Mandelstamm wegen eines Gedichts über Stalin verhaftet und nach einem Suizidversuch nach Woronesch verbannt. 4 Jahre später stirbt er in einem Gulag an Hunger und Entkräftung. Stalins Terror lässt den Kaukasus erneut als ein Paradies geistiger und physischer Freiheit erscheinen.
Früher gab es bei uns Völkerfreundschaft. Usbeken, Tadschiken und Aserbaidschaner waren in aller Munde, sogar Osseten. Armenier gab es noch, speziell der Witze wegen, und Juden natürlich. Tschetschenen gab es, wie mir scheint, noch nicht. Es gab Gerüchte über die vertriebenen Tschetscheno-Inguschen, wie über die Krim-Tataren. Aber nur die Georgen haben wir speziell geliebt, ohne Völkerfreundschaft. Sollten wir sie dafür geliebt haben, dass sie keine Usbeken, keine Tataren, keine Armenier und keine Juden sind? Heute kommt mir der Verdacht, wir hätten sie dafür geliebt, dass sie keine Russen sind. Nicht wir, aber wie wir, aber besser als wir. Nein, nicht besser, natürlich. Schöner.
Andrei Bitov fügt der Neuauflage seines Prosabands das georgische Album aus dem Jahr 1996 dieses Vorwort nicht ohne Hintergedanken just am 50. Todestag des Georgiers Josif Stalin hinzu, am 5. März 2003. Bitovs lose Kapitel sind autobiografisch gefärbte Reisereflexionen über das russische Italien. Das sonnige, gesellige, multikulturelle Georgien, Sehnsuchtsland für Generationen von russischen Schriftstellern, die dort Freiheit, Schönheit, Sinnlichkeit finden. Und nicht weniger auch ein materielles Auskommen durch Übersetzungen georgischer Dichtkunst oder Lehrtätigkeit. Am literarischen Georgien-Mythos schreiben viele mit. Schriftsteller wie Sergei Tretjakov und Andriy Berli, Dichter wie Evgeni Jevtuschenko und Birla Ahmadulina. Es ist ein besonderes Kapitel des Kaukasus-Mythos, der spätestens mit der Unabhängigkeit des Landes 1991 ein Ende findet. Saal Andronikashvili.
In Bitovs Texten wird Georgien sozusagen als der russische Raum betrauert. Ja, also er wird verabschiedet. Es findet eine Trauerarbeit statt. Es findet die Trennung statt, wo Georgien aus dem Kaukasus herausgelöst wird. Und diese Trauerarbeit leistet Bitov. Insofern hat er eine sehr wichtige Position in der russischen Literatur über den Kaukasus, in vielen anderen Texten. Wenn Sie zeitgenössische Texte über den Kaukasus ansehen, da ist Georgien gar nicht mehr präsent als Teil des Kaukasus, sondern da wird vielmehr auf den Nordkaukasus fokussiert.
Der Zug Baku-Rostow am Don. Juni 79 im 20. Jahrhundert nach der Geburt. Hitze. Das Essen verdorben, man wedelt mit Zeitungen, Geruch aus dem Klo, wo der Abfluss klemmt, und kein Toilettenpapier. Unter der Matratze wird das Koppel warm, der Offizier steht im Gang, bläst den Rauch aus dem Fenster. Draußen ein paar Leute, Frauen im Geblümten, Dauergewellt, auch jüngere, stämmige, gesprächige. Alte Frauen bieten Eier, Kartoffeln, Gurken, Tomaten an. Pensionierte Offiziere. Hemd über der Hose, buschige Augenbrauen. Ein Bürschchen in Schlaghosen markiert im südrussischen Tonfall den Ganoven. Alles normal soweit. Wie einer, der im Lager saß, meinte, wäre da nicht diese alarmierende Note? Das ist echt türkisch. Nichts Nachgemachtes. Ihr Mugam.
Ich gehe, meine Tonderde, Gülüm.
Mugam, das ist die traditionelle aserbaidschanische Musik. Deren jahrhundertealten, mündlich tradierten Wurzeln liegen in Persien und im muslimischen Orient. Lange Improvisationen einer Melodie werden jeweils auf einem anderen Ton variiert und kehren in zyklischer Form immer wieder zurück zum Grundthema. Ähnliches kennzeichnet die Struktur des Romans Denk an Famagusta des mit 39 Jahren verstorbenen Schriftstellers Alexander Goldstein. 1001 Szenen und Geschichten, unzählige historische und fiktive Figuren bevölkern sein ausuferndes Panorama, dessen Epizentrum die Stadt Baku in den 1970er Jahren bildet. Der Ich-Erzähler, Korrektor in einem dortigen Verlag, lässt sich in einem endlosen Erzählstrom durch die Stadt treiben. Goldstein, 1957 in Tallinn geboren, lebte mit seiner russisch-jüdischen Familie in der Hauptstadt der damaligen Sowjetrepublik Aserbaidschan. Mit 33 Jahren emigrierte er nach Israel. In dem Roman Denk an Famagusta aus dem Jahr 2004 kehrt er zurück in die eigene Vergangenheit, in die Kultur- und Alltagsgeschichte des transkaukasischen Raums und dessen Spannungsfelder orientalischer und sowjetischer Prägung.
In einer islamischen Stadt, der Hauptstadt der aserischen Türken, ist es nicht üblich, dass Frauen öffentlich rauchen. Rauchen können Chador-verhüllte runzelige Alte, stämmige, einem Wurzelstock ähnelnde Frauen, Straßenhändlerinnen, die Sonnenblumenkerne verkaufen, arme Kostgängerinnen, ewige Alte, die am Herd Plov kochen und Bosbasch, oder angemalte Schlampen, fremdstämmige, verkommene junge Dinger.
Alexander Goldstein ist für meinen Roman neben Chlebnikow eine zentrale Figur. Im Kern ist Goldstein der einzige zeitgenössische russische Schriftsteller, der über Abscheron hinauswachsen konnte. Natürlich spielt es eine Rolle, dass er erst in Israel zum Schriftsteller gereift ist. Aber dieses Motiv der östlichen Provinz, wie er es in Denk an Famagusta entwickelt hat, konnte ich unmöglich ignorieren.
Alexander Ilitschewski knüpft an Goldsteins Perspektive der östlichen Provinz an. In Aserbaidschan, weit entfernt vom Moskau-zentrierten Kern des Sowjetimperiums, spielt auch sein Roman Der Perser. Ilitschewski, der mittlerweile in Israel lebt und mehrere preisgekrönte Romane verfasst hat, wurde 1970 auf der Halbinsel Abscheron geboren, 30 Kilometer vor Baku. Als 15-Jähriger zog er nach Moskau, wo er theoretische Physik unterrichten sollte, bevor er nach mehreren Jahren an der Westküste der USA 1998 nach Aserbaidschan zurückkehrte. Alle diese Orte verbinden ihn auch mit Ilja Dubnow, dem Ich-Erzähler im Perser.
Es gab keinen konkreten Impuls, der mich bewog, diesen Roman zu schreiben. Mir scheint, ich wollte ihn schon immer schreiben. Es war mir immer klar, dass dieser Ort, Abscheron, an dem ich aufgewachsen bin, eine bestimmte Anziehungskraft hat und nicht etwa nur, weil ich dort meine Kindheit verbracht habe. Ich musste das Rätsel dieses Ortes für mich irgendwie lösen. Daraus ist schließlich ein Roman entstanden über den Topos des Kaspischen Raums, in all seinen Ausprägungen, geografisch, landschaftlich, kulturell, historisch. Und dies verknüpft mit Figuren, die für die russische Kultur außerordentlich wichtig waren.
In seinen Roman eingewoben hat Ilitschewski Leben und Werk zahlreicher russischer Schriftsteller, die die Ränder des Imperiums thematisiert haben. Allen voran Velimir Chlebnikow, 1885 am Nordrand der Kalmykensteppe geboren, dem südlichen Grenzland Russlands, in dem über Jahrtausende persische, hellenistische, buddhistische und islamische Kultur aufeinanderprallten. Ilitschewskis Aserbaidschan besitzt ein vergleichbar komplexes Kulturerbe. Es ist ein schon seit Urzeiten besonderer Ort. Die persischen Zoroastrier huldigten hier, im Land des Feuers, ab dem 3. Jahrhundert ihrem Lichtgott mit brennenden Feuern. Schon damals gewann man Petroleum. Im frühen 20. Jahrhundert ist Aserbaidschan das am stärksten industrialisierte Land des Kaukasus.
Der Geruch von Erdöl ist das Aroma meiner Kindheit. Mein Vater gehörte zu denen, die es aus der Erde holten. Der Schulweg führte vorbei an einem Wald aus Bohrtürmen, Tiefpumpen, Rohrleitungen und schwarzen Tankzylindern. Inmitten einer Wüsteninsel. Und dahinter lag das Meer.
Der Ich-Erzähler Ilya, ein russischer Geologe und Ingenieur, fährt im Roman der Perser nach vielen Auslandsjahren auf einer langen Zugreise von Moskau zurück in sein Geburtsland Aserbaidschan. Dort findet er Hashem, seinen persischen Freund aus Kindertagen, im Nationalpark Shirvan an der Grenze zum Iran wieder. Hashem, der in einer religiösen Hippie-Gemeinschaft der Parkjäger lebt, ist eine Art sophistischer Guru geworden. Und er ist ein Poet. In Ilya und Hashem begegnen sich Wissenschaft und Poesie, Technik und Natur, Materie und Spiritualität. Ilichewski entwickelt rund um die beiden Hauptfiguren ein detailverliebtes Mosaik aus Geschichte, Politik, Industrie, Naturwissenschaften, Philosophie, Religion, Kunst und Musik der Region. Daraus entsteht eine Geopoetik des transkaukasischen Raums mit seinem verdichteten Brennglas Aserbaidschan.
Es war anfangs nötig, einfach alles zu lesen, was mir in die Hände kam. Über das Kaspische Meer, über die Geschichte Bakus, über Abscheron, über die Beziehung zwischen der russischen und der persischen Kultur. Eine Schlüsselfigur war dabei der Dichter Velimir Chlebnikov, der mir dabei behilflich war, diesen erstaunlichen metaphysischen Punkt im russischen Bewusstsein zu erkennen, das sich nach Freiheit sehnt. Das ging einher mit seinem Interesse für den Kosaken Zdenka Razin, der im 17. Jahrhundert Anführer des Aufstands gegen das Russische Reich war. Das hat dann auch den ersten Vektor meines Blicks auf Persien bestimmt.
Einer der vielen Erzählstränge des Romans reicht von Persien zurück ins Russland der Romantiker. Da taucht etwa die Biografie des Dramatikers und Diplomaten Alexander Griboyedow auf. Als dessen Leichnam 1829 von Persien nach Russland überführt wird, steht kein anderer als Puschkin in Armenien am Wegesrand und schildert die Szene später in seiner Reise nach Arzrum. Griboyedow, der lange Jahre im diplomatischen Dienst in Teheran gewirkt hatte und mit einer Perserin verheiratet war, wurde von einem Mob ermordet. Im Perser tauchen quer durch die Zeiten immer wieder religiös motivierte Exzesse und Massaker auf. Ihnen fallen sowohl Christen als auch Muslime zum Opfer. Gleichzeitig aber thematisiert Ilichewski die große religiöse Toleranz in Aserbaidschan, das verfolgten Minderheiten Zuflucht bot, persischen Bergjuden ebenso wie den Molokanen, den christlichen Altgläubigen aus Russland.
Was die Gegenwart angeht, stellt der Roman einige modernistische Fragen. Im Kern ist er mein Versuch zu begreifen, wie der Dialog der christlichen Zivilisation mit der islamischen, konkret mit der schiitischen Zivilisation gelingen kann. Mein Held wagt diesen Dialog zwischen Christentum und Islam unter Einbeziehung des Sufismus. Also mit einem Weltverständnis, das auf dem Herzen des Menschen beruht, nicht auf Dogmen. Aserbaidschan ist meiner Meinung nach bereit für eine solche modernistische Wahrnehmung der Welt. Das persische Erbe dieser Region beleuchtet diese Gegenwart.
Epilog.
Mit geradezu enzyklopädischer Genauigkeit beschreibt Alexander Ilichewski den transkaukasischen Kulturraum rund um Aserbaidschan. Nicht minder genau ist Alisa Ganieva in der Darstellung des Lebens im Dagestan der Gegenwart. Beide stehen für eine neue Form postkolonialer russischsprachiger Literatur über den Kaukasus, die sich der Tradition wohl bewusst ist, die romantischen Zuschreibungen und Mythologisierungen aber nicht mehr fortschreiben will. Differenziert und auf Augenhöhe setzt sie sich mit der Komplexität und Vielfalt der kaukasischen Länder auseinander. Der Kaukasus emanzipiert sich.
Zuerst wurde ein Mugam angestimmt. Beispielsweise mein geliebter Bayati Shiraz. Das konnte eine Stunde dauern. Zu spüren war, dass der Schirwan von etwas aufgeladen, beseelt wurde, was man nicht sah. Mitunter geriet ein Derwisch ins Straucheln, war fehlgetreten, musste sich fangen. Dann konnte man den Sand unter dem Absatz knirschen hören. Das Zirpen der Zikaden ringsum schwoll unterdessen an und das Gefühl stellte sich ein, dass die kreiselnden Derwische im Takt waren mit dem Schirwan im Ganzen, seinem Ausatmen zur Nacht dem Rufen der Vögel und der Säuger, dem Rumpeln im Schilf, dem Knacken von Knochen unter scharfen Zähnen, dem Pfeifen der Murmeltiere, dem Rascheln der Mistkäfer. Nie sah ich etwas Erhabeneres als dieses stumme Kreiseln der Derwische inmitten der Steppe.
Olga Hochweiß erzählte von Tausend und einen Geschichten. Der Kaukasus in der russischsprachigen Literatur von Puschkin bis heute. Eine Sendung aus dem Jahr 2017. Es sprachen Miriam Abbas, Timur Ischik, Ulrich Lipka, Monika Oschek, Tristan Pütter und Olga Hochweiß. Ton Alexander Brennecke. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath.